Gott schenke dir ein Herz für sein Wort und ein Wort für dein Herz. Liebe Geschwister, heute hören wir von Jesaja, dem großen, spannenden Propheten, der uns in der christlichen Tradition, also in unserer Tradition und damit auch in den Predigten häufig begegnet. Jesaja ist faszinierend, auch weil er so viele poetische Hoffnungsvisionen in seinen Texten entfaltet, ohne dabei die grausame Wirklichkeit auszublenden. Und darüber hinaus ist Jesaja auch spannend, weil es offenkundig ist, dass die Texte, die hier zusammengefasst wurden, aus sehr unterschiedlichen Phasen der Geschichte des Volkes Israel stammen. Wären sie alle von einem Mann geschrieben, so müsste dieser Jesaja mehrere hundert Jahre alt geworden sein. Offenkundig haben sich also hinter diesem einen Namen Jesaja verschiedene Schreiber versammelt, die sich auf ihn und sein starkes Prophetentum berufen. Im mittleren Teil des Buches befinden wir uns in den 500er Jahren vor Christus. Jerusalem wurde erobert, der Tempel zerstört und viele Israeliten ins Exil verschleppt. Dort leiden sie schwer an ihrer Sehnsucht nach Zuhause, nach Jerusalem, nach dem Tempel, dem Herzstück ihres Glaubens. In diese Sehnsuchtszeit hinein zeichnet der Prophet ihnen die Heimkehr ins Herz und offenbart ihnen eine heilvolle Zukunft. Und tatsächlich, es kommt soweit, die Menschen kehren zurück, aber das Land, von dem sie geträumt haben, liegt in Trümmern. Hier setzt unser Predigttext ein, gerichtet an diese Menschen in Jerusalem jener Zeit. Wir hören aus dem 55. Kapitel, dem sogenannten Deutero-Jesaja. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die angesprochenen Menschen müssen sich mit den schwierigen Verhältnissen, die sie vorfinden, herumschlagen. Auch wenn Jahrzehnte vergangen sein mögen, die Katastrophe ist noch präsent, hat sich tief eingeprägt in die Menschen und in ihre Landschaften. Ihr Schicksal hat sich zwar gewendet, so wie es der Prophet vorausgesagt hatte, ja, sie waren zurückgekehrt. Aber was war aus ihrem Wehmuts- und Sehnsuchtsort Jerusalem mit seinem wunderbaren Tempel, dem Wohnsitz Gottes, geworden? Der Glanz weg und die Gegenwart deprimierend im Vergleich mit den Bildern einer wunderbaren Vergangenheit, an die sie sich in ihren Träumen fern der Heimat im Exil festgehalten hatten. Kaum verwunderlich, dass sie enttäuscht, ja trostlos sind, abgeschnitten von den Sinnvorräten, die sie jahrelang genährt hatten. Sie sind erschöpft und müde, ohne langen Atem. Sie leben in der Durststrecke und das Vertrauen in Gottes Verheißung ist brüchig. Ja, das Leben ist hart, aber die göttlichen Verheißungen lassen sie nicht los und nähren erneut ihre Seelen mit Worten von einem Gott, der andere Gedanken hat als unsere menschlichen, andere Wege als unsere menschlichen. In unseren aktuellen Durststrecken mit all den vielen Krisen, Krieg und Katastrophen kann ich mich schnell an diesen Text andocken. Was für einen Sinn soll das alles machen? Erst recht solche Katastrophen wie das schreckliche Erdbeben jetzt. Wie oft verstehe ich die Welt und ihren Lauf überhaupt nicht? Und frage mich, wie konnte es passieren? Wie kann es sich wenden? Wo sind die rettenden Gedanken, die richtigen Wege zum guten, zum heilvollen Leben hin? In solchen Momenten will ich Gott zu fassen kriegen und weiß doch, dass das nicht geht. Was wäre das schließlich für ein Gott, der sich von einem kleinen Menschlein fassen ließe? Der Prophet kennt solche Grübeleien und stupst erneut die Hoffnungskräfte an, die noch in den Menschen wurzeln. Er stupst sie an mit diesem Bild von Gott, der die Überschau hat. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und mir fällt der Fernsehgottesdienst ein an Himmelfahrt 2017 während des Kirchentages auf dem Breitscheidplatz direkt an der Gedächtniskirche. Der damalige Chef der ESA, der Europäischen Weltraumbehörde, Jan-Dietrich Wörner, war damals bei dem Gottesdienst dabei und erzählte davon, wie er sich Gott vorstellt. Er sagte, ich suche Gott nicht an einer bestimmten Stelle im Himmel oder so, sondern in mir selbst. Ich weiß, er ist da. Er ist überall. Das fand ich eine wunderbare Beschreibung der göttlichen Gegenwart. Gott ist überall. Sein Blick von überall ist viel weiter und größer als alles, was wir wahrnehmen können. Gleichzeitig ist er uns ganz nah, bei uns, in uns. Dieses Paradox berührt mich einmal, weil ich so oft so kurzsichtig bin, so verstrickt in das Klein-Klein meiner Gegenwart. Aus ihr holt mich Gott in die große Weite. Andererseits schwebt er eben nicht über den Dingen, sondern ist ja gerade mit seinem Sohn Jesus Christus bei uns in den Nöten und den Freuden unserer Seelen. Auf Gottes Überblick, auf seinen Einblick setze ich und vertraue, dass es am Ende heil werden wird mit uns und der Welt und dass wir alle in Gott aufgehoben sind, auch wenn ich die aktuellen Situationen kaum begreifen kann in ihren unterschiedlichen Verwüstungen und Schrecklichkeiten, auch wenn ich immer wieder ringen muss um dieses Vertrauen. Ich höre diese Worte von Gottes Gedanken und Gottes Wegen als Zuspitzung des prophetischen Auftrags, der auch im Jesaja-Buch am Anfang dieses mittleren Teiles steht. Tröste, tröste mein Volk. Gott ist da, ganz nah und überall. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Dieses Naturbild verweist auf die Zeit, die es braucht vom Regenfall zum Befeuchten der Erde bis zur Ernte der Früchte und wird zum Sinnbild für die lange Weile, die sich Gottes Wort für sein Wirken unter den Menschen nimmt. Mich erinnert das an eine Erfahrung, die ich öfter gemacht habe mit ehemaligen Konfirmanden oder mit den Jugendlichen, die ich früher während meiner Gemeindezeit in der Hauptschule in Frankfurt am Main unterrichtet habe. Einigen bin ich viele Jahre später wieder begegnet und war erstaunt, wenn sie mir davon erzählten, was Ihnen im Konfi-Unterricht wichtig geworden war und was Bedeutung entfaltet hatte. Oder wie sich eben die jungen Menschen aus der Hauptschule, die mit so wenig Chancen gestartet waren, dann doch plötzlich entwickelt hatten und ihren Weg für ihr Leben gefunden haben. Das hat mich immer wieder überrascht und bewegt. Und es passiert auch jetzt noch mal zwischendurch, dass dann plötzlich einer von ihnen hier in Berlin auftaucht. Vor allem hat es mich darin bestätigt, dass vieles im Leben eben eine lange Weile braucht. Und das ist in unseren Zeiten, in denen alles so verdichtet ist, wir immer aktiv auf schnelle Wirkung zielen, ja gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach, Momente zu finden, in denen sich die Zeit dehnen darf und wir mit einer offenen Haltung abwarten, wie sich manches entwickelt. Walter Benjamin, der deutsche Philosoph und Kulturkritiker, hat das schon vor über 80 Jahren so empfunden, dass genau diese Haltung, die er interessanterweise positiv als tiefe Langeweile beschreibt, immer mehr verschwindet. Eine Haltung, die uns erst ermöglicht, umfassender und tiefer zu verstehen. Er schrieb damals: Anders als die Information bewahrt die Erzählung ihre Kraft gesammelt und ist noch nach langer Zeit zur Entfaltung fähig. Sie ähnelt den Samenkörnern, die jahrtausendelang luftdicht verschlossen in den Kammern der Pyramiden gelegen und ihre Keimkraft bis auf den heutigen Tag bewahrt haben. Keimkraft bis auf den heutigen Tag bewahrt. Ja, das ist der große Schatz unserer biblischen Worte, dieser Jesaja-Worte. In ihnen liegt nach wie vor eine große Keimkraft, auch wenn sie uralt und in völlig andere Lebenswelten gesagt und geschrieben wurden. Trotzdem behalten sie ihre Keimkraft und können auch heute aufgehen und wirken. So verstehe ich auch diesen Text von Gottes Wort, das aus seinem Mund herausgeht und nicht leer wiederkommt, sondern seine Wirkung tut, wie es Gott gefällt. Und wie gut, dass es immer weiter Menschen gibt, die diese Worte in ihr Leben heute hineinholen, die ihr Leben dazu in Beziehung setzen wollen. So gehört dieser Jesaja-Text auch zu den Texten, die bei der Ordination unserer neuen Pfarrer und Pfarrerinnen gelesen werden. Der Prophet Jesaja erzählt von den verschiedenen großen Krisen seines Volkes Israel und von dem Licht, das immer wieder in der größten Finsternis aufleuchtet. Und gerade diese Erzählungen sind wie diese uralten Samenkörner, die ihre Keimkraft bewahrt haben und jederzeit und überall aufgehen können. Ja, Menschen erleben durch alle Zeiten hindurch immer wieder furchtbare Katastrophen. Und trotzdem, auch darin leuchtet immer wieder ein Licht in der Finsternis. Das weiterzugeben, diese uralten Samenkörner, dazu tragen wir alle bei und erst recht die neuen Pfarrerinnen und Pfarrer, die wir in diesem Jahr wieder ordinieren werden und die so viele neue und gute Ideen haben, die Erzählungen von Gott unter die Menschen zu bringen. Sie werden weiter Worte und Bilder finden, die berühren, die in die Herzen und Gemüter der Menschen quasi einsickern können, nicht einfach abprallen von ihnen, sondern zu den Menschen so kommen können, dass in ihnen etwas zum Schwingen kommt, Resonanz findet. Jesaja kommt zu Recht so oft bei uns vor. Er ist ein faszinierender Prophet, hinter dem die Erfahrungen unterschiedlicher, gottbewegter Menschen in verschiedenen Zeiten stehen. Sie alle tragen den kostbaren Schatz des göttlichen Wortes weiter und rufen uns zur langen, Weile und zum Respekt vor unserer mitgeschöpflichen Welt. Und immer wieder, wieder und wieder zum Vertrauen in einen Gott, dessen Gedanken und Wege unser menschliches Fassungsvermögen so oft übersteigen. Aus diesem Vertrauen sollen uns Freude und Frieden wachsen, so wie es im Bibeltext zum Schluss heißt. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Ja, am Ende geht es um Lebensfreude und um Frieden, um ein Nachhausekommen in eine Welt, in der das Leben gelingen kann, in dem der Mensch dem Menschen ein Helfer ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.